Wann wart ihr das letzte Mal auf einem Konzert von einer Band? Bei mir war das vor einem halben Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich schaue bei Konzerten meistens auf die Sängerin oder den Sänger. Aber in einer Band gibt's ja meistens noch viel mehr Leute. Zum Beispiel die Person, die Gitarre spielt oder die am Schlagzeug, die eher im Hintergrund sind. Die Leute nehme ich oft gar nicht so richtig wahr, obwohl sie ja genauso zur Band gehören wie auch die Sängerin oder der Sänger. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich über Musik und Bands spreche, wenn es in diesem Podcast doch eigentlich um Verhütung gehen soll. Weil ich den Vergleich ziemlich passend finde. Denn auch beim Thema Verhütung gibt es Methoden, die sehr bekannt sind.
Die Dauerbrenner, die Charts sind wirklich Kondom, Verhütungspille und Spirale.
Das war Merci, unser Verhütungsexperte in diesem Podcast. In dieser Folge schauen wir uns gemeinsam die hormonellen Verhütungsmittel an, die vielleicht eher weniger bekannt sind. Quasi die anderen Bandmitglieder. Ich bin Katja und ihr hört Fucking Safe. Folge 3: Von Hormonspirale bis zum Hormonstäbchen. Welche Alternativen gibt es neben der Pille? Bevor wir so richtig loslegen, muss ich zwei Dinge loswerden. Erstens, mir ist bewusst, dass nicht jede Frau eine Gebärmutter und nicht jeder Mann einen Penis hat. Ich versuche mit meiner Sprache möglichst alle mitzunehmen. Wenn ich über Mann und Frau spreche, dann meine ich in diesem Podcast das biologische Geschlecht. Zweitens, dieser Podcast basiert auf individuellen Erfahrungen und ersetzt keine medizinische Beratung. Jede Verhütungsmethode hat Risiken und schützt nicht vollständig vor einer Schwangerschaft. Und schon gar nicht vor sexuell übertragbaren Infektionen. Weitere Infos in den Shownotes.
Nein, das Ding ist kein Haargummi, sondern ein Verhütungsring.
Verhütungsstäbchen zählt zu den hormonellen Verhütungsmitteln.
Jetzt hat am halben Jahr die Hormonspirale in mir drinnen.
Das hier ist das Verhütungspflaster.
Schon mal von der 3-Monats-Spritze gehört?
Okay, stopp mal. Das waren ganz schön viele Begriffe. Keine Sorge, wenn ihr euch jetzt von den ganzen Videos auf Social Media ein bisschen überfordert fühlt. Mir ging das genauso. Deswegen habe ich mir das mit den Bands überlegt. Um ehrlich zu sein, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen cringe, aber ich glaube, er hilft dabei, den Überblick zu behalten. Wenn ich den Bandmitgliedern mal hormonelle Verhütungsmittel zuordne, dann wäre die Pille wahrscheinlich die Sängerin. Die steht vorne auf der Bühne, kennt irgendwie jeder. In dieser Folge interessieren uns aber die anderen Mitglieder. Stellen wir uns also mal eine Band vor mit 5 Instrumenten. E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Trompete und Klavier. Das wären dann in unserem Fall Hormonspirale, Hormonring, Hormonspritze, Hormonimplantat und Hormonpflaster. Spoiler: Eins davon gilt als das sicherste Verhütungsmittel überhaupt, ist aber in Deutschland gar nicht mal so beliebt. Los geht's aber mit der Geschichte von Vanessa. Sie ist 22 Jahre alt, Studentin und hat durch die Pille keine guten Erfahrungen mit hormoneller Verhütung gemacht. Nach der Pille hat sich Vanessa aber wieder für ein hormonelles Verhütungsmittel entschieden. Und zwar für die Hormonspirale.
Ich finde es an sich eigentlich nicht gut, dass von außen Hormone in meinem Körper sind, die mit meinem Hormonhaushalt was machen. Ich weiß natürlich nicht hundertprozentig, macht's das wirklich, wenn's so ist, finde ich es blöd und ich würde auch eigentlich lieber was ohne nehmen, aber ich bin halt total zufrieden. Also ich kann mich nicht beschweren.
Ich habe ja auch mal eine Zeit lang hormonell verhütet, wie ganz viele andere auch mit der Pille. Das Rezept dafür habe ich damals super schnell von meiner Gynäkologin bekommen, als ich sie nach Verhütungsmitteln gefragt habe. Bei Vanessa war das auch so. Sie war 18, als ihr Gynäkologe ihr die Pille verschrieben hat.
So nach einem halben Jahr ungefähr habe ich eigentlich gemerkt, oh, scheiße, mit mir passiert was. Mir geht's nicht so gut, ich erkenne mich selber nicht wieder. Mein Freund hat auch gesagt, was ist mit dir los? Du bist ganz komisch drauf und hat auch unter anderem andere Probleme wie sehr, sehr starke Blutungen.
Als Vanessa ihre Pillenprobleme ihrem Arzt erzählt hat, nimmt der sie überhaupt nicht ernst. Vanessa war da eine Zeit lang echt verzweifelt und hat sich irgendwann selbst und in Rücksprache mit einer anderen Gynäkologin dazu entschieden, die Pille abzusetzen. Es ist übrigens wichtig, dass ihr das Absetzen nicht einfach so macht, sondern vorher medizinisch abklärt. Es kann nämlich sein, dass es dabei zu körperlichen Folgen kommt.
Dann habe ich zum Glück eine Frauenärztin gefunden, die mich ernst genommen hat. Und dann haben wir mehrere Beratungstermine geführt. Und ja, dann hat sie mir erklärt, hier, es gibt zwar eins, da sind zwar noch Hormone drin, aber nicht mal ein Zehntel von dem, was die Pille hat.
Das Verhütungsmittel, um das es da geht, ist die Hormonspirale. Das erste von insgesamt 5 hormonellen Verhütungsmitteln, über die wir in dieser Folge sprechen. Vielleicht habt ihr von der Hormonspirale schon mal gehört. Die ist in Deutschland eigentlich recht beliebt und gilt auch als sehr sicher. Falls ihr euch gar nichts unter einer Hormonspirale vorstellen könnt, das ist so ein kleines T-förmiges Teil aus Kunststoff mit einem dünnen Faden, der vom Stiel unten raushängt. Und dieses Teil setzen Gynäkologinnen und Gynäkologen in die Gebärmutter ein. Dafür muss man dann auch eine Voruntersuchung machen und für das Einsetzen in die Praxis fahren. Der Faden, der unten am Stiel hängt, ist dafür da, dass man die Hormonspirale auch wieder rausholen kann. Um herauszufinden, wie sich die Wirkung der Hormonspirale genau von der Pille unterscheidet, beide funktionieren ja über Hormone, habe ich mit unserem Verhütungsexperten Mertcan Uslur gesprochen. Oder auch einfach Merci. Er ist Arzt in der Gynäkologie und auf Social Media als Gynäkologe bekannt.
Und zwar ist die Verhütungspille ja natürlich ein Medikament, was man oral einnimmt und was relativ schnell auch aus dem Körper wieder rauskommt. Die Wirkung kann nur aufrechterhalten werden, wenn man regelmäßig die Einnahme nicht vergisst und das Ganze sicher macht. Der Vorteil einer Hormonspirale ist, dass man ähnliche Hormone, teilweise auch die gleichen Hormone, in einer schrittweisen Ausschüttung in der Gebärmutter selber hat.
Das heißt, die Hormonspirale wird in die Gebärmutter eingesetzt und gibt dort jeden Tag Hormone an den Körper ab, damit eine Schwangerschaft verhindert wird. Das sind viel weniger Hormone als bei der Pille. Wie groß der Unterschied aber wirklich ist, kommt immer drauf an. Welche Pille vergleichen wir mit welcher Hormonspirale? Da gibt's nämlich unterschiedliche Modelle. Manche Hormonspiralen können 3 Jahre im Körper bleiben, andere sogar bis zu 8. Ich finde, das ist schon echt eine lange Zeit. Überlegt euch mal, 8 Jahre, so alt war ich in der 3. Klasse. Bei den Pillen ist es ja so, dass viele über 2 Hormone wirken. Östrogene und Gestagene. Das sind Sexualhormone, die wir im Körper haben und die von unseren Eierstöcken produziert werden. Darüber habe ich auch schon in der letzten Folge gesprochen. Für Verhütungsmittel werden diese Hormone künstlich hergestellt. Im Gegensatz zu den meisten Pillen wirken Hormonspiralen jetzt aber nur über ein Hormon, das Gestagen. Das wird auch Gelbkörperhormon genannt.
Das Ganze ahmt dem Körper vor, dass man in der 2. Zyklushälfte dieses Gelbkörperhormon ausschütten würde und verdickt dadurch den Schleim im Gebärmutterhals. Es sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut weniger aufgebaut wird und dadurch eine Einnistung von potenziell befruchteten Eizellen deutlich erschwert werden. Der Eisprung ist aber dadurch trotzdem in allermeisten Fällen erhalten.
Merci hat dann auch erklärt, für wen sich die Hormonspirale eigentlich eignet.
Für Personen, die längerfristig einen Verhütungsschutz haben möchten und für Personen, die sagen, ey, ich will mir den Stress einfach nicht machen, immer an die Pille denken zu müssen oder immer darauf achten zu müssen, ob PartnerInnen eine barrierebasierte Verhütungsmethode auswählen.
Wenn ich so zurückdenke an meine Zeit mit der Pille, dann weiß ich, wie gestresst ich manchmal war, wenn ich die Pille zu spät genommen habe oder mich mal übergeben musste. Dann habe ich eigentlich immer sofort drüber nachgedacht, ob ich noch eine 2. Pille nehmen muss. Wenn die Hormonspirale richtig sitzt, gibt's solche Anwendungsfehler erst gar nicht, weil sie einfach im Körper wirkt. Dann ist es auch egal, ob ihr euch zum Beispiel übergeben müsst oder Durchfall habt. Es kann aber trotzdem vorkommen, dass die Spirale vom Körper ausgestoßen wird oder verrutscht. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist das in den ersten 3 Monaten nach dem Einlegen bei ca. 50 von 1000 Frauen der Fall. Die Hormonspirale wirkt zwar auch noch, wenn sie nicht ganz ideal in der Gebärmutter liegt, lasst aber zur Sicherheit trotzdem regelmäßig in einer Praxis nachschauen, ob noch alles passt. Ein großer Vorteil von der Hormonspirale ist auch, dass sie ein sehr sicheres Verhütungsmittel ist. Um rauszufinden, wie sicher ein Verhütungsmittel ist, spricht man oft vom Pearl-Index. Das ist sozusagen eine Special-Maßeinheit, extra für Verhütungsmittel. Beim Pearl-Index gilt, je kleiner der Wert, desto sicherer die Verhütungsmethode. Die Hormonspirale hat einen Pearl-Index von 0,16.
Heißt, wenn 100 Frauen für ein Jahr mit der Hormonspirale nur mit der Hormonspirale verhüten würden, dann wären 0,16 schwanger.
Auf 1000 Frauen hochgerechnet wären das dann 1,6 Frauen. Das ist schon ein guter Wert. Aber auch wenn die Hormonspirale als sicher gilt, vor Geschlechtskrankheiten schützt sie trotzdem nicht. Das tut übrigens keins der Verhütungsmittel, um die es in dieser Folge geht. Ich hatte irgendwie ganz lange im Kopf, dass Hormonspiralen nur für Frauen geeignet sind, die schon mal ein Kind bekommen haben. Und das war auch recht lang die Empfehlung. Mittlerweile ist das aber anders.
Dieses Narrativ kommt daher, dass eine Spirale natürlich auch etwas ist, was in der Gebärmutter liegen bleibt und liegen bleiben soll. Und nicht jede Gebärmutterform, aber auch nicht jede Gebärmuttergröße ist geeignet, dass sie die Spirale gut verträgt, sage ich jetzt mal, oder einfach einzusetzen ist.
Bedeutet also, dass die Hormonspirale für manche Frauen so oder so gar nicht als Verhütungsmittel in Frage kommt. Um das für euch herauszufinden, müsst ihr auf jeden Fall mit eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen reden. Was vielleicht auch noch gegen eine Hormonspirale sprechen könnte, ist der Preis. Die Beratung und die Voruntersuchung kosten zwar nichts, aber für die Hormonspirale selbst inklusive Einsätzen könnt ihr mit ungefähr 250 bis 400 Euro rechnen. Die Spirale schützt dann ja auch für mehrere Jahre, aber das ist natürlich trotzdem viel Geld. Anders sieht's aus, wenn ihr unter 22 Jahre alt seid. Da übernimmt die Krankenkasse nämlich oft noch die Kosten. Diese Regel, also dass gesetzlich Versicherte bis zum 22. Geburtstag nichts zahlen müssen, gilt übrigens auch für alle anderen verschreibungspflichtigen Verhütungsmittel. Zum Beispiel Pille oder Hormonring. Und auch für Kupferverhütungsmittel. Ich kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern, als ich mir die Pille bei der Apotheke immer geholt habe. Als ich 18 geworden bin, musste ich zwar eine Rezeptgebühr bezahlen, aber diese hohen Kosten sind mir eben bis 22 erspart geblieben. Informiert euch da am besten nochmal bei eurer Krankenkasse. Stellen wir uns mal vor, ihr entscheidet euch für eine Hormonspirale und zahlt dafür auch viel Geld. Ich fände es schon ärgerlich, wenn ich dann kurz darauf merken würde, ich komme gar nicht damit klar und will sie wieder raushaben. Das Geld ist dann halt weg. Falls euch das Thema Geld und Verhütung generell interessiert, könnt ihr auch mal in den Podcast 1 Live Intimbereich reinhören. Das ist ein Podcast über Sex und Beziehungen. Katrin Altschner trifft besondere Menschen, um mit ihnen über intime Dinge zu sprechen. In der Folge Zwischen Lust und Last – Warum ist Verhütung so teuer? Geht es um genau dieses Thema, die Finanzierung von Verhütungsmitteln. Weil nicht jeder Mensch in Deutschland genug Geld hat, um sich eine sichere und für sich selbst passende Verhütung zu leisten. Katrin spricht mit Expertinnen darüber, warum Verhütung meistens keine Krankenkassenleistung ist und in welche Situation Menschen geraten, die sich Pille, Spirale, Kondom und Co. nicht leisten können. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Aber zurück zur Hormonspirale. Es kann schon Gründe geben, dass man sich trotz der Geldsache dafür entscheidet, sie wieder rausnehmen zu lassen. Vor allem die ersten Monate, nachdem man die Hormonspirale eingesetzt bekommen hat, sind nämlich oft gar nicht so ohne. Da kommt es zum Beispiel oft zu Schmierblutungen. Aber auch nach diesen ersten Monaten, nach dem Einsetzen, könntet ihr Nebenwirkungen der Hormonspirale bemerken. Ich lese euch mal vor, was in der Packungsbeilage von Vanessas Hormonspirale steht. Sehr häufige Nebenwirkungen sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Akne, Veränderungen bei der Menstruationsblutung, Eierstockzyste und Entzündung der äußeren Geschlechtsorgane und Scheide. Sehr häufig bedeutet übrigens, dass das bei mehr als einer von 10 Anwenderinnen vorkommen kann. Finde ich jetzt nicht wenig und würde mir, glaube ich, schon ein bisschen Angst machen. Vanessa ging das am Anfang auch so, als sie bei ihrer Gynäkologin saß.
Sie meinte, es kann passieren, dass die Jadis nach oben wandern kann, in meinen Magen, Darm, in die Organe, sich da halt festsetzen kann und dass ich dann innerlich verbluten würde.
Ganz kurz, Jadis ist der Name von Vanessas Hormonspirale.
Das hat mir sehr Angst gemacht, wie sie das gesagt hat. Oder halt, dass ich notoperiert werden muss. Aber sie meinte, dass das eigentlich so gut wie noch nie passiert ist, gerade bei jungen Mädels. Und wenn die Gebärmutterschleimhaut halt dick genug ist, da auch eigentlich gar nichts passiert. Und das hat sie ja auch bei mir genau untersucht und Ultraschall gemacht und alles Mögliche. Deswegen hat mir das da dann wieder ein bisschen die Angst genommen.
Ich will euch mit diesen schlimmen Beschreibungen auch gar keine Angst machen. Aber es ist natürlich wichtig, über mögliche Nebenwirkungen aufzuklären. Und das passiert in vielen Aufklärungsgesprächen einfach gar nicht. Wie bei der Pille können bei der Hormonspirale die Nebenwirkungen aber auch oft positiv sein.
Wir sehen häufig, dass Hormonspiralen dazu führen, dass man schwächere und weniger schmerzhafte Periodenblutungen hat, was auch therapeutisch dann wirken kann.
Das war's erstmal mit der Hormonspirale. Als nächstes geht es um ein Verhütungsmittel, was ich bisher nicht so auf dem Schirm hatte. Die Hormonspritze. Die heißt auch 3-Monats-Spritze, weil das Hormon alle 3 Monate in der Praxis gespritzt wird. Meistens in den Po oder in den Oberarm. Die Spritze gilt mit einem Pearl-Index von 0,3 bis 0,88 auch als ziemlich sicher. Nachteil ist, dass die Hormonmenge, die ihr dann für 3 Monate in eurem Körper habt, ziemlich hoch ist. Deswegen kommt es da häufiger zu Nebenwirkungen als bei anderen hormonellen Verhütungsmitteln.
Das Problem ist, dass das Mittel bereits im Körper appliziert ist und aufgenommen ist und dann Stück für Stück verteilt wird. Und wenn Nebenwirkungen auftreten sollten, man das nicht einfach wieder rausnehmen kann. Bei der Pille ist es ja so, dass ein Absetzen relativ einfach ist, indem man die Pille einfach nicht mehr nimmt. Bei der 3-Monats-Spritze kann man den Wirkstoff nicht einfach so aus dem Körper ziehen wieder.
Wenn man mit der Hormonspritze über einen längeren Zeitraum verhütet, dann kann es vor allem bei Jungfrauen vorkommen, dass die Knochendichte abnimmt. Das bedeutet, dass es zum Beispiel wahrscheinlicher ist, dass du dir was brichst. Deswegen wird die Spritze eher selten verschrieben. Außerdem dauert es nach dem Absetzen der 3-Monats-Spritze oft sehr lange, bis sich der Zyklus wieder einspielt und die Periode wieder einsetzt. Und das Thromboserisiko ist deutlich erhöht, wenn man mit der Spritze verhütet. Dass Verhütungsmittel über eine längere Zeit wirken können, so wie wir es jetzt bei der Hormonspirale und bei der Hormonspritze gehört haben, ist auch bei der nächsten Verhütungsmethode so, dem Hormonimplantat. Mit dem Hormonimplantat könnt ihr bis zu 3 Jahre lang verhüten. Manche sagen da auch Hormonstäbchen oder Verhütungsstäbchen dazu, weil es eben wirklich wie so ein kleines Stäbchen ist. Erinnert mich von der Form her irgendwie an so ein Streichholz. Das Material ist aber genauso wie bei der Hormonspirale Kunststoff. Und, surprise, es enthält ein Hormon. Und zwar das Gestagen. Das Stäbchen wird nicht in die Gebärmutter eingesetzt, sondern in den Oberarm. Das funktioniert über so ein spezielles Gerät, mit dem Gynäkologinnen und Gynäkologen das Stäbchen unter die Haut schieben. Wenn euch das genauer interessiert, sucht einfach mal danach. Es gibt online nämlich auch Videos vom Einsetzen. Ich persönlich finde es jetzt nicht so angenehm zum Anschauen, aber das Einsetzen soll wegen der örtlichen Betäubung anscheinend nicht wirklich wehtun. Am Anfang der Folge habe ich doch schon mal kurz erwähnt, dass ich euch das derzeit sicherste Verhütungsmittel vorstelle. Und das ist eben das Hormonstäbchen. Wenn ich mir jetzt mal die Angaben zum Pearl-Index nur von hormonellen Verhütungsmitteln anschaue und Medaillen für die Sicherheit vergeben könnte, dann würde die Pille mit einem Pearl-Index von 0,1 bis 0,9 den 3. Platz bekommen. Platz 2, also Silber, geht an die Hormonspirale mit einem Pearl-Index von 0,16. Und die Goldmedaille bekommt das Hormonstäbchen. Der Pearl-Index liegt da unter 0,1, aber nur, wenn die Ärztin oder der Arzt das richtig einsetzt. Das heißt, von 1000 Frauen, die 1 Jahr lang mit dem Stäbchen verhüten, wird weniger als eine schwanger. Ich finde das schon interessant. Das Hormonstäbchen ist aktuell das sicherste Verhütungsmittel und irgendwie habe ich davon noch nie so wirklich was gehört. Als ich mir so überlegt habe, mit was ich verhüten will, war das eigentlich gar keine Option. Und von meinen Freundinnen verhütet auch keine mit dem Stäbchen. Deshalb wollte ich von Merci wissen, wieso das im Vergleich zu anderen hormonellen Verhütungsmitteln so wenig verschrieben wird.
Das frage ich mich tatsächlich auch. Um ehrlich zu sein, habe ich da keine grundlegende Antwort zu gefunden. Irgendwo ist es bestimmt eine Hemmschwelle auch, dass man etwas in den Oberarm appliziert bekommt, was dort als Fremdkörper lebt. Aber im Prinzip ist das in der Gebärmutter ja mit der Hormonspirale auch nicht sehr viel anders.
Aber es kann auch einen anderen Grund dafür geben, dass ich noch nie von dem Hormonstäbchen gehört habe.
Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel in Schwellenländern und in Entwicklungsländern das Hormonimplantat zu einem der beliebteren Verhütungsmittel gehört. Einfach weil es so ein Done-and-Forget-Thing ist. Dass man sagt, okay, in Gebieten, wo vielleicht die medizinische Anbindung nicht unbedingt jeden Tag möglich ist, sondern alle 3 Monate, alle 3 Jahre, dass das eine Methode ist, um Verhütung sicher zu gestalten, was aber auch die Autonomie und die Selbstbestimmung von vielen Menschen dort raubt.
Es gibt also Vor- und Nachteile bei dem Hormonimplantat. Und nur weil ein Verhütungsmittel in Deutschland vielleicht weniger beliebt ist, heißt das ja nicht, dass es woanders auf der Welt auch so ist. Warum das Hormonstäbchen nicht ganz so beliebt in Deutschland ist, lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass es zu den teuersten Verhütungsmitteln gehört. Mit dem Einsetzen zahlt ihr um die 300 bis 350 Euro. Aber wenn alles passt, könnt ihr eben für 3 Jahre damit sicher verhüten. Nebenwirkungen des Hormonstäbchens sind vor allem langanhaltende Schmier- und Dauerblutungen und ein unregelmäßiger Zyklus. Das führt auch dazu, dass Frauen damit eher unzufrieden sind und es weniger akzeptiert ist. Aber das Hormonstäbchen kann halt auch dazu führen, dass eure Periode schwächer wird oder ganz wegbleibt, was viele ja auch wieder als Vorteil sehen. Machen wir mal ein kurzes Zwischenfazit. Wir hatten bisher die Hormonspirale, die Hormonspritze und das Hormonimplantat. Alle 3 Verhütungsmittel wirken nur über das Gestagenhormon und über einen längeren Zeitraum. 2 Verhütungsmittel stehen jetzt noch auf meiner Liste. Das erste ist der Hormonring. Den nennt man auch Vaginal- oder Scheidenring. Schauen wir uns den mal genauer an. Mit dem Ring habe ich sogar selbst mal eine Zeit lang verhütet. Das ist, wie der Name schon sagt, so ein Ring aus Kunststoff, den man sich in die Vagina einführt. Da gibt der Ring dann Hormone an den Körper ab. Der ist ungefähr so groß wie ein Haargummi und den kann man auch recht leicht zusammenbiegen, damit das Einführen besser klappt. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt, aber das ist quasi so, wie wenn man sich einen Tampon einführt. Eigentlich merkt man ihn beim Tragen gar nicht.
Den kann man für 3 Wochen benutzen, dann wird er entsorgt. Dementsprechend aber auch viel Abfall, muss man sagen. Das wäre für viele Menschen wahrscheinlich auch ein Kontra, aber etwas, was auch mit sehr, sehr viel Selbstbestimmung und Selbstkontrolle einhergeht. Dass man sagt, man kann sich selber aussuchen, diesen Vaginalring einzusetzen oder nicht. Auch da die Anwendung sehr, sehr wichtig, dass man mit geschultem Personal einmal durchgeht, wie die Anwendung am sichersten ist, um eine Verhütung auch wirksam gestalten zu können.
Ich glaube, mir wurde damals gar nicht gezeigt, wie man den Ring richtig einführen muss. Ich weiß aber noch, dass ich es im Gegensatz zur Pille echt angenehm fand, dass ich nicht jeden Tag an mein Verhütungsmittel denken musste. Sondern halt nur dann, wenn ich den Ring wechseln musste. Also, man hat den Ring für 3 Wochen in sich drin. Und dann nimmt man ihn für 1 Woche raus, in der dann die Blutung kommt. Ist ähnlich zu vielen Pillen. Da macht man ja auch oft 1 Woche Pause. Und nach dieser Pause kommt dann ein neuer Ring rein. Unser letztes Verhütungsmittel ist das Hormonpflaster. Wenn ihr damit verhüten wollt, müsst ihr euch jede Woche ein neues Pflaster aufkleben. Also zum Beispiel jeden Montag. Diesen Ablauf macht ihr dann insgesamt für 3 Wochen und dann gibt's auch hier eine 1-wöchige Pause.
Man kann sich das vorstellen, dass in dem Pflaster eine bestimmte Dosierung, auch wieder unterschiedlich an Hormonen ist, das dann sukzessive Stück für Stück auch released wird und die Wirkung abgibt.
Funktioniert also ähnlich wie der Ring. Nur dass das Pflaster die Hormone über die Haut an den Körper abgibt und der Ring das in der Vagina über die Scheidenschleimhaut macht. Übrigens, der Verhütungsring und das Pflaster haben ein paar Gemeinsamkeiten. Sie enthalten ähnliche Hormone wie die meisten Pillen, also Gestagene und Östrogene. Deshalb haben sie auch ähnliche Nebenwirkungen, wie das erhöhte Thromboserisiko, depressive Stimmungen, Libidoverlust oder auch Kopfschmerzen und Übelkeit. Beim Pflaster kann es aber auch zu einer Hautrötung kommen. Ring und Pflaster kosten bei einer 3-Monats-Packung ungefähr 40 Euro und sind mit einem Pearl-Index unter 1 sehr sicher, wobei der Ring ein bisschen besser abschneidet. Beim Punkt Sicherheit ist dem Rechercheteam und mir beim Hormonpflaster noch was Interessantes aufgefallen. Und zwar haben wir gelesen, dass Personen nicht mehr als 90 Kilo wiegen sollten, wenn sie mit dem Pflaster verhüten wollen. Wieso das so ist, haben wir Merci gefragt.
Und zwar geht es darum, das Potenzial der Verhütung auch aufrechtzuerhalten. Weil mit erhöhtem Gewicht sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Pflaster oder auch generell hormonelle Verhütung wirksam ist und der Pearl-Index steigt dadurch.
Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspart im Podcast, dem Mythencheck mit Merci. Wir haben in dieser Folge ja echt viele verschiedene Verhütungsmittel und deswegen gibt es da auch einen Haufen Behauptungen darüber. Das Problem ist bloß, dass man nicht immer erkennt, was stimmt und was nicht richtig ist. Deshalb schauen wir uns jetzt ein paar davon an und klären Mythos oder Wahrheit. Nummer 1. Die Hormonspirale und der Ring stören beim Sex. Der Ring ist ja zum Beispiel in der Vagina.
Das ist sehr einsichtig gedacht, finde ich, weil Sex ist nicht nur Penis plus Vagina, wir sind penetrativ und das ist genau das, was wir wollen, sondern es ist ja extrem unterschiedlich, was Leute für Geschlechtsverkehr haben und sowohl beim nicht-penetrativen als auch beim penetrativen Geschlechtsverkehr müssen beide nicht stören.
Wenn euch der Ring doch stören sollte, könnt ihr den auch bis zu 3 Stunden rausnehmen. Aber ich kenne auch Freundinnen, die mit Hormonring oder Hormonspirale verhüten. Und die haben mir nie davon erzählt, dass sie da irgendwas bemerken. Ein Punkt, den ich immer wieder zur Hormonspirale höre, ist, dass die nur lokal wirken soll. Weil sie ja sozusagen nur in der Gebärmutter die Hormone abgibt.
Das ist auf jeden Fall ein Mythos, der wird auch immer wieder reproduziert. Das höre ich wirklich von KollegInnen, die das erzählen. Wir haben ja schon gesagt, dass deutlich weniger Hormondosen systemisch, also im gesamten Körper, ankommen als bei der klassischen oralen Verhütung. Aber es ist ein Fakt, dass auch bei der Hormonspirale Hormone systemisch im Körper landen.
Ich finde es irgendwie schon krass, dass sich dieser Mythos dann trotzdem so hartnäckig hält. Sogar unter Gynäkologen und Gynäkologinnen. Die letzte Behauptung bezieht sich auf das Hormonpflaster. Das klebt man sich ja auf die Haut. Normalerweise hält das echt gut, auch wenn man zum Beispiel schwimmen geht oder so. Aber es kann natürlich trotzdem vorkommen, dass sich das löst. Wenn das der Fall ist, ist dann nicht auch der Verhütungsschutz weg?
Das ist auch ein Mythos, weil das Hormonpflaster gibt ja bestimmte Dosen von Hormonen ab, die im Körper ja weiterhin wirken. Es ist wahr, dass der Verhütungsschutz immer schwächer wird, je nach Zeit, wo das Pflaster dann ab ist. Genauso wie wenn man aufhört, die Pille zu nehmen, das Verhütungspotenzial aufhört. Aber man ist nicht direkt nach Abziehen des Pflasters sofort wieder fähig, schwanger zu werden.
Natürlich ist es trotzdem sinnvoll, regelmäßig zu kontrollieren, ob es noch da ist, wo man es hingeklebt hat. Und ein zweites Pflaster auf Reserve daheim zu haben, ist bestimmt auch eine gute Idee, falls es sich wirklich mal lösen sollte. Das war's mit dem Mythencheck für diese Folge. Als wir für diesen Podcast recherchiert haben, haben wir auf Social Media viele Videos über Verhütung angeschaut. Dort sprechen Frauen zum Teil ziemlich negativ über hormonelle Verhütungsmittel. Ich glaube, sowas kann einem schon echt Angst machen.
Ich höre auch viele Horror-Stories, vor allem im Internet, auf Social Media, wenn jemand berichtet, dass extreme Nebenwirkungen stattgefunden haben. Dann muss man das ernst nehmen, genauso wie wenn man ernst nehmen muss, dass Leute sagen, mir hat das mein Leben verbessert.
Mir ist zum Beispiel dieses Video hängen geblieben.
Falls euch jemand fragt, ob ihr euch die Hormonspirale einsetzen lassen solltet, tut's nicht. Tut's einfach nicht.
Es ist mittlerweile schon 4 Jahre her und meine Haare haben sich immer noch nicht erholt.
In dem Video sieht man eine junge Frau, die relativ dünne Haare hat. Das wurde fast 800.000 Mal angeschaut und über 600 Mal kommentiert. Ein Kommentar kommt von Vanessa, die wir am Anfang der Folge schon gehört haben. Sie hat geschrieben, dass sie die gleiche Hormonspirale wie die Frau aus dem Video hat und extrem zufrieden ist. Jetzt, nach dem Video, hat sie aber Angst.
Das Video war einfach nur angstmachend und ich finde, sowas gehört nicht ins Netz. Und gerade wenn das jüngere Mädchen als ich sehen, so, du machst denen einfach unbegründet eine totale Angst. Und das ist halt leider oft der Fall, dass Mädels halt vielleicht auch ein bisschen übertreiben und sagen, hier, mach das auf gar keinen Fall, weil jeder Körper reagiert ja anders auf die Sachen. Und dann muss man halt versuchen, das nicht an sich ranzulassen, was aber schwer ist. Vor allem habe ich dann halt weiterhin danach gesucht, bin dann aber auch wieder auf positive Sachen gestoßen, was mir dann wieder die Angst genommen hat. Aber ich habe es trotzdem immer wieder im Hinterkopf, so, ja, ich möchte nicht, dass meine Haare so aussehen oder ich so krassen Haarausfall bekomme.
Ich kann Vanessa da schon verstehen. Es ist ja gut, dass immer mehr Menschen ihre Erfahrungen mit ihren Verhütungsmitteln auf Social Media teilen und erzählen, was passieren kann. Aber es ist eben so individuell, ob man ein Verhütungsmittel gut verträgt oder nicht. Deswegen lasst euch bitte von solchen Videos oder Geschichten aus eurem Freundeskreis nicht verrückt machen. Nur weil die Hormonspirale für die eine ganz schlimm war, heißt es nicht, dass es bei euch genauso sein muss. Vanessa ist nämlich total zufrieden damit.
Also meine Haut ist besser geworden. Und meine Stimmungsschwankungen sind eigentlich so gut wie weg, außer wenn ich meine Tage habe. Und ich habe auch das Gefühl, meine Haare sind besser geworden von der Geschmeidigkeit, von dem Glanz und sind auch wieder viel, viel schneller gewachsen und nicht mehr so doll ausgefallen auch. Die einzigen beiden Nachteile sind, dass ich trotzdem noch Hormone in mir habe. Das finde ich jetzt nicht so toll, weil ich eigentlich wirklich gar keine Hormone mehr irgendwie in mir haben wollte. Und diese starken Schmerzen, die ich habe, bevor ich meine Tage bekomme. Aber die sind, sage ich mal, erträglich.
Eine Sache, die für Vanessa leider nicht so erträglich war, war das Einsetzen der Spirale.
Also ich war kreidebleich, ich habe geweint, ich habe auch kurz geschrien.
Vanessa wollte eigentlich sogar abbrechen, hat es dann aber durchgezogen und verhütet jetzt schon seit über 2 Jahren mit der Hormonspirale. In der nächsten Folge sprechen wir übrigens nochmal ausführlicher über Schmerzen beim Einsetzen. Es gibt nämlich auf jeden Fall Möglichkeiten, das schmerzfreier zu machen. Vanessa will sich die Hormonspirale auf jeden Fall wieder einsetzen lassen, wenn ihre jetzige ausläuft.
Aber ich werde sie definitiv, denke ich, unter Narkose wechseln lassen. Und ja, ich habe auch schon mit meinem Freund geredet und er meinte auch, wir teilen uns auf jeden Fall die Kosten, weil er hat ja genauso dazu mit beizutragen.
Das Thema Narkose ist eine sehr individuelle Sache. Das ist nämlich immer eine Belastung für euren Körper und mit Risiken verbunden. Lasst euch da auf jeden Fall medizinisch beraten. Die Sache mit den Kosten finde ich aber einen extrem wichtigen Punkt. Hormonspiralen sind ja nicht gerade günstig. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen einfach oft die Kosten übernehmen, weil wir das vielleicht als unsere Sache sehen. Frauen gehen ja meistens allein zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Und dann sind wir ja auch selber dafür verantwortlich, eine Pille zu schlucken oder uns irgendwas einsetzen zu lassen. Ich finde, weil schon so viel Verantwortung und Arbeit bei einer Person liegt, sollte die andere Person zumindest unterstützen. Und sich die Kosten für eine Verhütungsmethode zu teilen, ist eben eine Möglichkeit. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal auf einem Konzert bin und mir die Bandmitglieder auf der Bühne anschaue, muss ich immer auch an hormonelle Verhütungsmittel denken. Es gibt schon echt viele Alternativen neben der Pille, über die man viel zu wenig weiß. Was nochmal wichtig zu sagen ist, alle Methoden, über die wir heute gesprochen haben, wirken über Hormone. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall ein Rezept von eurer Gynäkologin oder eurem Gynäkologen. Es kann nämlich bei allen hormonellen Verhütungsmitteln zu Nebenwirkungen kommen. Die können positiv sein, aber eben auch negativ. Wenn ihr zum Beispiel Medikamente wegen irgendeiner Krankheit einnehmen müsst, dann können die auch Einfluss auf eure hormonelle Verhütungsmethode haben. Auch wenn es viel Input war. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar Infos aus der Folge mit und habt jetzt einen besseren Überblick über hormonelle Verhütungsmethoden. Wenn ihr nochmal eine Kostenübersicht braucht und die Vor- und Nachteile der Methoden nachlesen wollt, dann schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Da gibt's nämlich noch viel mehr Infos, als ich euch in dieser Folge mitgeben konnte. Falls ihr euch jetzt denkt, hormonelle Verhütung? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann ist die nächste Folge was für euch. Da geht's nämlich um Verhütung mit Kupfer. Wir reden darüber, wie das funktioniert und was die Vor- und Nachteile sind. Für mich ist das eine ganz besondere Folge, weil ich selbst mit der Kupferkette verhüte. Und ich habe eine Person zu Gast, die ihr vielleicht kennt. Sie hat mir ihre Verhütungsgeschichte mit Kupfer erzählt. Also, hört gern rein. Fucking Safe. Ein Podcast produziert von Das Ding vom SWR. Das war Folge 3. Von Hormonspirale bis zum Hormonstäbchen. Welche Alternativen gibt es neben der Pille? Host bin ich, Katja Gerland. Skript geschrieben von Melanie Strobel. Redaktion Joschka Moravec, Wiener Nguyen und Carina Stark. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistentinnen Nina Kutika und Surya Maric. Sounddesign Max Dingeldein, Benjamin Hien und Uschi Sun. Technik und Schnitt Uschi Sun. Grafik Anna Glimm. Fact-Checking Dr. Stefanie Eder, Eva Matzel, Wenzel Steining und Tina Steinmüller. Hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn es mal nicht gleich um Sex gehen soll, habt ihr ja vielleicht zwischendurch Lust auf Dating-Stories. Ob gerade in einer Beziehung oder nicht. Wir waren doch alle schon mal auf einem Date, wo wir uns dachten, was mache ich hier gerade eigentlich? Aber selbst das cringeste Date ist am Ende immerhin für die Story gut. Und dafür gibt es Liebt euch, der Unser Ding Dating Podcast. Jeden Freitag quatschen die Hosts Julia und Marlene über die krassesten Erfahrungen aus der Community und packen natürlich auch ihre wildesten Dates aus. Statt rosaroter Brille gibt's die harte Dating-Realität. Es geht um Dreier mit Plot-Twist, Psycho-Tinder-Typen und One-Night-Stands. Liebt euch hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.